Bauerfein
und Kuttner.
Mahlzeit.
Mahlzeit, was isst du?
Oh, Nüsse.
Ich höre, es ist was im Mund drin.
Nüsse, also das optimale Essen für einen Podcast. Einfach sehr geräuschintensiv.
Ja, schön.
Ich glaube, das sind die direkt, das kann man aber auch schwer sagen, zu Nutella verarbeitet werden. Weil es sind die schon keine Haselnüsse ohne Schale und schon so ein bisschen angeröstet. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das schmeckt schon so ein bisschen nach Nougat. Herrlich.
Süß, wie du versuchst, mir das in irgendeiner Form attraktiv zu reden. Und das passte fast, weil mein Gehirn war schon ausgezoomt bei Nüsse. Und dann dachte ich, ja, Nüsse, laber, mach mal, macht ja Sinn und so. Und dann kam ich mit Nutella, hast du mich aber sofort wieder reingezerrt. Obwohl ich wusste, es ist ein Trick im Grunde. Ich wusste, Achtung, ich werde jetzt hier in so eine Richtung gezogen, wo ich wahrscheinlich mitmache aus Versehen. Und jetzt bin ich direkt dabei und möchte Nutella essen. Das ist furchtbar. Aber Nüsse ist ja auch immer eins von den Sachen, die du gut essen kannst, ne? Ohne Explosionen oder sowas. Das ist doch mal auch geil für dich, ne? Wenn man dir was mitbringen möchte, weil man denkt, wenn Katrin Hunger hat, dann ist man da safe.
Nüsse,
ne?
Ist total safe, genau. Nüsse ist gut. Und irgendwer hat mir auch gesagt, Nüsse sind ja vor allem fettig. Und,
ja, aber die guten, ne?
Genau, aber die guten Fette. Das war eine Zeit lang so verpönt. Fett war ja gleich schlecht, egal ob gutes Fett oder schlechtes Fett. Und jetzt ist man ja sehr viel differenzierter. Es gibt gutes und schlechtes Fett. Und in den Nüssen ist gutes Fett. Deswegen kann man das essen.
Omega-3 ist das, ne? Ist aber schon eine Weile so. Ich glaube, gutes, nur dass Fett immer schlecht ist, war nur so bis in die 60er oder so. So, weil ich erinnere mich schon vor 20 Jahren, dass die Leute immer sagten, also Nüsse, es kommt halt genau auf die Art Fett an. Fisch und Nüsse und dann wusste man sofort, da kann man super viel fette Sachen
vorhalten. Das ist nicht seit 20 Jahren, glaube ich. Also ich glaube, dass das maximal 10 sind. Ich würde sogar eher sagen 6. Wobei, vielleicht ist das jetzt wieder so ein Ding, dass man die Zeit anders wahrnimmt. Aber in meiner Welt vielleicht
und dein
so.
Internet ist ja auch aus den 90ern und so. Also kann gut sein, dass das, ne, du bist ja da so fremdbestimmt von dem falschen Internet. Oder ich war ein richtig Early Adapter, kann auch sein.
Kann sein, dass du wieder so ein First Mover warst, weißt du? Und
das
quasi
schon.
Das Ding wieder von vorne gezogen hast und beeinflusst. Ich komme ja immer ganz hinten und dann denke ich wieder, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber es kann natürlich sein, dass ich einfach das letzte Glied in der Kette bin, die du quasi geschnürt hast.
Ist eigentlich eine wirklich gute Voraussetzung für unseren Podcast, wir sind super weit auseinander, aber dazwischen ist immer noch eine Kette. Einer schnürt die und einer ist am Ende, also wir sind schon verbunden.
Ja, und wenn du durch bist, fange ich wieder von vorne an. Das heißt, es ist quasi ein Kreislauf der Ewigkeit. Einer ist immer vorne, einer ist immer hinten, aber eigentlich sind wir beide vorne in unserer Welt quasi.
Ey, wenn wir nur schnell genug rennen, treffen wir uns irgendwann in der Mitte und werden ganz überrascht sein, dass da gar keine Kette zwischen uns. Dann stehen wir in der Mitte und halten uns an den Händen. So stelle ich es mir vor, auf eine romantische Art.
Also, ich habe ja mal gelesen, dass Leute, die so übergewichtig sind, ne, so richtig dolle übergewichtig, die tun sich ja voll oft schwer und haben so diesen Jojo-Effekt und wissen nicht so richtig, wie sie abnehmen sollen. Außer, auch eine Weisheit aus meiner Kindheit, friss die Hälfte, was ja lange der Diät-Tipp schlechthin war, neben quasi der Himbeer-Diät, der Keks-Diät, der Oliven-Diät, der Sauerkraut-Diät und der Spargel-Diät in der Brigitte. Aber das. Und dann hat ja irgendein schwergewichtiger Mann dadurch abgenommen, dass er nur noch Fett zu sich genommen hat. Aber wie du sagst, in Form von Lachs, in Form von Nüssen, in Form von Avocado, in Form von irgendeiner guten Butter und so. Und dann hat der alle seine Gewichte, die er da gesammelt hat, hat er nämlich verloren. Und da war er ganz dünn gewesen und das alles mit Fett.
Aber auch weird. Theoretisch ist es doch trotzdem eine Art Mangelernährung, oder nicht? Also eigentlich... Ist das nicht wie Atkins oder so, dass man immer nur Fleisch und nichts anderes?
Also, am Ende, weißt du, ich denke auch so, irgendwie kommt ja zu jedem Trend immer auch der Gegentrend. Ups, es war doch super gefährlich. Also es gibt ja immer was, wo alle sagen, boah, wenn du jetzt Maitake-Pilze, keine Vitalpilze nimmst, wo lebst du denn? Um dann zweieinhalb Jahre später sagen alle, was, du hast diese Pilze gefressen?
Ja,
das war irre gefährlich. Davon fallen einem noch die Wimpern aus. Oder also irgendwas Krasses passiert ja dann immer. In dem Fall ist es aber so, und ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass quasi, das ist ja dieser, dass wir einmal quasi von Zucker bestimmt werden, weil unser Blutzucker immer rauf, runter geht, und einmal ist es quasi Fett. Und es ist wohl so vom Körper angelegt, dass du früher oder später in den Fettstoffwechsel gehen musstest. Das heißt, dein Körper bedient sich an eigenen Reserven, weil früher hatte man nicht so viel zu essen und deswegen war es halt, der Überlebens- Modus und eigentlich ist der Körper dafür gemacht, dass er auf seine eigenen Reserven zugreift, wenn es gerade nichts gibt. Also es soll eigentlich ein guter Stoffwechsel sein, aber hey, Ich bin der absolute Laie, was das angeht. Ich weiß es auch nicht. Ich lese auch immer nur, jetzt ist es cool, jetzt ist es nicht mehr cool.
Aber wobei ich ehrlich gesagt in Zeiten, in denen ich so dachte, jetzt möchte ich aber mal ein bisschen abnehmen, das hat tatsächlich in meinem gesamten Leben noch nie funktioniert, will ich dazu sagen. Und das sind schon 45 Jahre. Und es wäre gar nicht um viel gegangen. Und dann deswegen dachte ich immer, na wie schwer sollen denn jetzt 2-3 Kilo sein? Ich habe ja überhaupt gar keine Selbstdisziplin. Deswegen kann ich alle Sachen nicht. Ich habe alles mal so halb probiert und ich könnte mit Frist die Hälfte am meisten anfangen, weil daran scheitert es bei mir gar nicht so sehr die Menge, sondern ich möchte goddammit alles essen können. Und zwar in dem Moment, in dem ich will, einfach ne, kurze Belohnungsketten in meinem Gehirn, es muss sofort kicken und da könnte ich mir das besser vorstellen, aber da bräuchte ich dann halt auch so einen Hälftezuteiler, also ich durfte nicht alleine zuständig sein, sondern eigentlich wäre das Beste für mich so ein privater Koch, weißt du, der immer nur so Sachen hinstellt.
Das Beste für alle.
Und also ich meine, im Grunde habe ich einen, Christoph, aber der meint es ja zu gut, der macht, gibt mir dann immer so Bauarbeiterteller und dann sage ich immer, Christoph, du musst mir verbieten, das muss weniger sein und das kann er dann aus Liebe nicht, aber da könnte ich es mir vorstellen, weil dann ginge ja alles, was ich esse noch, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass selbst die Hälfte von was ich esse einfach qualitätsmäßig auch gar nicht so gesund ist. Aber das wäre ein Diätkonzept, was ich könnte, glaube ich.
Ich finde, dass das ein bisschen so ist wie zum Beispiel weniger rauchen, wo man ja dann auch immer denkt, ja bevor ich aufhöre, dann rauche ich einfach die Hälfte. Für mich stimmt das überhaupt nicht. Ich kann gar nicht von irgendwas die Hälfte. Also es ist entweder null oder alles. Aber dazwischen, weil man immer damit konfrontiert ist, sich das zu überlegen. Man denkt dann bei jedem Essen, esse ich mal nicht so viel, weil die Hälfte ist wohl besser als mehr wegen Abnehmen. Das macht mich so mürbe innerhalb kurzer Zeit, dass ich es nicht durchhalte.
Ja, deswegen meine ich ja, man braucht dazu auch einen Drill Sergeant, der einfach nur so einen Halbierungs-Sergeant, so der einfach sagt, ja, ey, take it or leave it. Und dann kann man ja langsamer essen und das mehr genießen und so. Natürlich können nicht wir dafür zuständig sein. Geht
nicht.
Das widerspricht sich ja vollkommen, weil der Deal an der Frist die Hälfte ist ja, dass man die geilen Sachen weiter essen kann und von den geilen will man natürlich automatisch auch über Sättigungsgefühl hinaus so schnell wie möglich. Also man bräuchte so einen Sergeant noch, der dann sagt, Fresse halten, hier nur die Hälfte oder der die Küche abschließt. Ich weiß auch nicht.
Ja, oder Jennifer Aniston hat mal gesagt, ein super Trick ist, dass man den kleinsten Teller nimmt und sich da eine normale Portion drauf schaufelt und dass das Gehirn dann immer denkt, okay, ich hatte, bei mir ist wieder alles über den Teller rausgelappt, so viel habe ich gegessen, dass man sich so im Hirn, dass man es auch mal verarschen kann. Aber ich glaube das auch nicht.
Ich bin auch so ein Stapelkünstler, weißt du? Ich würde das hinkriegen, 20, 30 Zentimeter hoch zu stapeln, wenn man es nur schlau macht. Das habe ich alles in Steakhouse gelernt, wo man so Salat vom Buffet nehmen konnte, aber nur eine Schüssel. Und Alter, habe ich da komplizierte Sachen
mit
Stützbalken und alles. Ja, also ich habe richtig Architektur da gemacht, nur um, also ich kann jeden bescheißen. Ja. Auch mich so, dass ich am Ende denke, ja, aber es war doch nur der kleine Teller.
Ja, ich weiß, Maché Mövenpick hat früher nur die Teller berechnet, die Größe der Teller und nicht, was drauf war. Die sind irgendwann draufgekommen, ja, lass mal Gewicht machen. Und die gab es in Stuttgart in der Fußgängerzone in meiner Jugend. Und es war für uns das Paradies. Wir dachten echt, sag mal, wie blöd kannst du sein? Geben uns hier so eine kleine Schüssel und wir haben einfach 3 komplette Mahlzeiten da reingekriegt. Für einen Preis von 4 Euro.
Aber euch liegt es auch im Blut, ne? Das ist ja eine genetische Sache.
Das musste auch. Ist also auch ein bisschen, da geht es auch um die Ehre, weißt du? Da kannst du nicht einfach. Nee, Großzügigkeit völlig am falschen Platz auch alles.
Ja, aber das eint ja wirklich dieses Ossitum und Schwabentum bei uns zusammen. Da bin ich ja auch dann so ein Sparfüchschen und da geht es mir auch richtig ums Prinzip manchmal. Also ich esse es dann auch auf, obwohl mir schlecht ist oder so. Es gibt so, ich mag das auch, wenn das so martialisch ist. Bei Karls Erdbeerhof, kennst du Karls Erdbeerhof?
Ja, klar.
Da gibt's ja auch eine Markthalle, so eine Restauranthalle und da ist auch Buffet-Essen nach Gewicht. Ich liebe das. Ich liebe es, danach zu raten, wie viel Gewicht ich wohl gekauft habe und so. Da ist scheißegal, was auf dem Teller ist, da wird gewogen. Wie in diesem Secondhand-Laden in Berlin, in der Garage. Finde ich geil.
Ja, wo man die Säcke rausnehmen kann, ne? Nach Gewicht quasi. Und dann guck mal, was
ich war damit mit 16 das letzte Mal. Nee, einfach, wo du Klamotten nach Gewicht einfach kaufst. Also da kostet ein Gewicht, ein Kilo 20 oder 40 Euro und dann ist im Grunde kackegal, was du kaufst. Ist irgendwie ein cooles Prinzip, aber auch eins, was es ein bisschen unübersichtlich macht. Also
Ja, dann musst du auch immer zur Waage rennen und gucken, bin ich schon bei 20, bin ich schon bei 40 und was. Bei 21 Kilo kostet schon 40, ist ja auch mies.
Nee, ich nehme an, es geht in 100 Gramm Schritten, oder? Also so genau weiß ich nicht. Ich war da.
Ich nehme noch 100 Gramm von dem Pulli.
Das letzte Mal. Ja, 100 Gramm T-Shirt. Aber wie früher, als man sein Obst im Supermarkt noch selber wiegen musste, das war immer nervig. Wie oft man das vergessen hat oder dabei zugucken musste, wie andere Leute nochmal zurückrennen. Das liebe ich, dass die damit aufgehört haben.
Es gibt immer noch Läden, die das nicht machen. Und das ist mir wirklich ein absolutes Rätsel, wenn du dann von so einer Kassiererin, die natürlich irgendwie 300 Kunden am Tag darauf aufmerksam machen muss, dass die es hätten wiegen müssen, einfach schon so völlig entnervt, berufsbedingt, dann nochmal sagst, und du dann wirklich nochmal so eine Schlange hinter dir stehen lassen musst, um nochmal zu gucken, wo war denn überhaupt Obst und Gemüse? Ah, da hinten. Und dann nochmal deinen Scheiß, du bist auch sehr erniedrigend, finde ich, wenn alle dann so genervt so nochmal gucken, wie langsam läuft sie, wie viele Sachen muss sie wiegen, blickt sie es jetzt, dass es Mandarinen sind und keine Orangen? Oh Gott, wann kommt sie wieder? Ich habe noch andere Sachen vor. Und da denke ich immer, hey, guck mal auf den Zeiger, 2024, wie kann man das nicht automatisch jetzt an der Kasse machen? Wollt ihr euch das nicht kaufen? Ist doch ein geiles System.
Ja, es ist vor allem auch nicht fair, wenn das nicht das ist, worauf wir uns geeinigt haben, im Sinne von, entweder muss man überall im Supermarkt sein Gemüse abwägen, dann ist man tatsächlich zu Recht der Idiot, der es dann nicht macht, wenn es schon seit Jahren so gemacht wird, oder das macht jemand anders für einen. Aber mal so funktioniert halt nicht. Dann passiert ja genau das, weil man eigentlich sonst immer da einkauft, wo es gewogen wird. Und der Druck, dann vor Publikum all das erledigen zu müssen, da findest du ja erst recht nicht die richtige Zahl. Wo waren die Bananen nochmal? Welche Zahl muss ich eingeben? Dann habe ich die wieder vergessen. Das sind doch gar keine Melonen. Ja, ey, Supermärkte sind manchmal richtige Arschlöcher.
Ja, man muss da musst du nämlich echt performen also vor Zuschauern. Und das setzt die Besten unter Druck. Das ist einfach so.
Ja, Mann. Ey, ich wollte apropos Druck, ich habe seit 3 Folgen, will ich dich fragen, wie deine Neujahrsvorsätze so laufen.
Super.
Ich weiß nur noch, dass du dir vornehmen
wolltest,
Sachen sofort wegzuräumen. Ja, ja, ja.
Es läuft so super. Das ist wirklich gut, dass du es fragst, weil es ist, ich bin so stolz. Ich habe selber kürzlich schon mal gedacht, eigentlich müssten wir dann nochmal sprechen, weil es könnte ja auch sein, das ist wieder so ein Neujahrsvorsatz, der 2 Wochen gehalten hat und jetzt lass uns die Sache schnell unter den Teppich kehren bis 2025. Und es ist genial. Ich habe es so dermaßen im Griff und habe lustigerweise immer noch das Gefühl, Mann, du, habe ich es im Griff, dass ich mich jeden Tag so freue, es im Griff zu haben, dass ich es weiterhin im Griff haben möchte. Also das ist wirklich cool.
Also du belohnst es so richtig selbstbelohnend quasi. Du findest es so geil, dass du es so im Griff hast, dass es dadurch so viel Spaß macht, dass man es dann nochmal haben will, weil man gar nicht fassen kann, wie geil man ist quasi.
Also es macht mir richtig Spaß, dass ich manchmal bin ich in einem anderen Raum länger und dann komme ich zurück in die Küche und dann erschrecke ich selber nochmal kurz und denke, ach stimmt, jetzt ist ja hier immer sauber. Ich räume ja immer gleich alles weg. Es ist also für mich selber auch noch so neu, dass ich mich selber 4-mal am Tag darüber begeistern kann, weil ich selber so überrascht darüber bin, dass ich jetzt dieser Mensch bin, der eine saubere Küche hat, wo nicht irgendwie das Frühstückszeug noch irgendwie vor der Spülmaschine steht oder so. Und es motiviert mich wirklich jeden Tag aufs Neue. Es ist toll. Ich habe zum Beispiel auch Klamotten oder so, ne? Das hast du ja auch gesagt. Man zieht was aus, man probiert was an, man weiß nicht so genau und dann Berg, Berg, Berg. Und irgendwann zum Wochenende hin denkt man, relativ großer Berg, jetzt plane ich mal eine Dreiviertelstunde dafür ein. Hey, ich lege alles sofort in den Schrank. Ich brauche natürlich am Ende wahrscheinlich dieselbe Zeit wie du am Stück, aber man hat halt das Gefühl, man verbringt quasi keine Zeit mehr mit lästigem Kleinkram Klamotten aufräumen. Und das macht mir so eine Freude, dass ich nur sagen kann, Leute, also ich empfehle jedem diesen Vorsatz.
Oh, jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Ich gucke nach rechts und da liegt schon wieder, ich habe inzwischen 2 verschiedene Arten von Haufen. Einmal hebe ich später auf und einmal frische Wäsche, was auch total bekloppt ist, weil ich das manchmal nicht unterscheiden kann, weil bei mir ja immer alles schwarz ist. Und so, ach jetzt, hast du, kurze Frage, nur theoretisch, macht dir das denn so viel Spaß?
Dass ich bei dir auch mache, wenn das die Frage ist.
Ich wollte so viel langsamer dahin kommen. Ich hätte dich richtig, du hättest wie mit dem Nutella überhaupt nicht gemerkt und ja gesagt. Und jetzt hast du es so, damn it. Ja, nur theoretisch.
Vielleicht gegen Geld irgendwann mal. Also wenn ich das jetzt,
gegen Geld, Katrin.
Wenn ich das jetzt so für mich entdecke und so und ich sag mal, ja, keine Ahnung, mir das weiterhin so viel Spaß macht, dann würde ich überlegen. Das hat sich auf andere Bereiche meines Lebens ausgeweitet. Also grundsätzlich bin ich zum Beispiel kein Mensch, der gerne was organisiert. Ich bin ein Prokrastinierer von Hause aus und denke, ja, wenn ich es übermorgen machen kann, würde ich es jetzt eher nicht heute machen. Umso größer der Druck, umso besser für mich und so. Und
steht ja auch gut.
Ja, es ist wirklich. Also so bin ich bislang durch mein Leben gegangen. 4 gewinnt, ein Tag vor der Bio-Klausur, Bio-Lernen, muss halt irgendwie alles reichen.
So. Ja, aber du hast es immer geschafft. Das ist ein bisschen was das Problem. Es hat dir nie so sehr die Beine gebrochen, dass du es nicht machst. Ja. Du hast einfach einen guten Erfolg damit. Ey, reit einfach weiter, macht ja Sinn.
So, und dann habe ich jetzt aber so, ich weiß gar nicht, das ist in diesem Zuge passiert, dass ich dachte, ich will einfach so aufräumen und es gibt so ein paar Sachen im Leben, die muss man irgendwann klarkriegen und man ächzt auch echt oft unter Altlasten, die einem gar nicht so bewusst sind. Irgendwelche alten Schubladen, man hat mal immer was reingelegt, irgendwelche alten Ordner, wo man weiß, ja, da ist eigentlich, glaube ich, nicht mehr so wirklich was drin, was ich brauche. Ich habe wirklich keinen Bock mehr, das alles nochmal anzugucken. Und ich mache das jetzt super konsequent, jeden Bereich ausmisten. Ne? Also von digital über den Schrank, über die Küche, über so. Das geht mit dem Aufräumen einher. Und darüber habe ich so Bock dran gefunden, weil man hat ja dann auch irgendwann tatsächlich sich ein bisschen Zeit freigeschaufelt, die man für was anderes investieren kann. Dinge organisieren. Ich hasse Dinge organisieren. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Party planst oder so, da würde ich nie mich fragen, weil wahrscheinlich wäre nichts da. Es gäbe keine Getränke, irgendwer hat vergessen, die Leute einzuladen. Location, wollte ich mich nochmal zurückmelden und überhaupt so. Und jetzt habe ich große Freude am Dinge organisieren und jetzt kommt's. Teilweise stehen schon Sachen in meinem Kalender, die ich privat organisiert habe für teilweise Gruppen und mehrere Leute für September. Und das ist total krass einfach. Aber es macht mir großen Spaß. Mal gucken, wie lange.
Werbung. Oh, ich habe ja so ein ganz merkwürdiges Faible für die polnische Sprache. Ich glaube, das liegt daran, dass ich immer so gute Erfahrungen mit Menschen aus Polen gemacht habe, weil die oft so lustig sind und gleichzeitig herzlich, ohne sich zu verbiegen und so. Das ist genau meine Tasse, Mensch. Bisher kann ich aber trotzdem nur die polnischen Klassiker sagen, wie zum Beispiel Ich liebe dich, Kochamcze, oder Dobry dzień, guten Tag, das ist relativ einfach, und Smacznego, das heißt Mahlzeit, das ist für uns beide sehr relevant. Aber zum Glück ist Babbel ja von Anfang an unser Partner in Sachen neue Sprachen lernen. Also sollte ich mich jetzt auch langsam mal ein bisschen ransetzen, um meinen Polnischen ganz bisschen flüssiger zu machen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, wir sollten langsam Fortschritte machen, denn Babbel ist, wie du sagst, sehr lange schon an unserer Seite und die haben nicht nur Polnisch im Angebot. Nein, diese preisgekrönte Sprachlern-App hat 14 Sprachkurse. Nicht nur für uns, für euch alle. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch. Und die Lektionen von Babbel, da werden wir nicht müde, das zu betonen. Die behandeln alltagsrelevante Themen und haben kurze, realistische Dialoge. Das ist ja wichtig, wenn man sie dann mal ist einsetzen möchte, die Sprache. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Da kann also schon mal nichts schiefgehen. Und die Kurse sind individuell auf die Erstsprache der Lernenden sowie verschiedene Lernziele ausgerichtet. Also da kann man sagen, ich brauche das mehr für den Beruf oder ich möchte das lieber für die Reise. Und das ist dann für jedes Sprachlevel verfügbar. Also da wurde wirklich an alles gedacht.
Ja, perfekt. Was mir persönlich auch gut in Kram passt, ist, dass die Lektionen dann nur so etwa 15 Minuten lang dauern. Man kann die sich auch im Notfall einfach auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder in der Mittagspause reinziehen. Das passt auf jeden Fall. Und bei Babbel gibt's eben nicht nur Lektionen, sondern auch Podcasts und Spiele und so richtigen Online-Gruppenunterricht mit einer richtigen Lehrkraft, sodass das Lernen tatsächlich abwechslungsreich und effektiv bleibt. Das ist schon wichtig. Man kann sich sogar ans Lernen erinnern lassen bei Babbel. Das bräuchte
ich,
glaube ich.
Das scheint mir eine lange unterschätzte Funktion gewesen zu sein.
Du bist wieder dran. Ja, sehr gut, Babbel.
Sehr gut. Und ich erinnere euch jetzt auch nochmal dran, dass es extra für unsere ZuhörerInnen einen Code gibt. Und der heißt wie immer Labern. L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier tun. Und damit erhaltet ihr ein Babbel-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das ist immer wieder super. Ihr zahlt also 6 Monate, ihr lernt ein ganzes Jahr. Perfekt. Wichtig, dabei ist nur der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, also Babbel Live, ist nicht in diesem Angebot enthalten. Infos und Code einlösen könnt ihr auf babbel.com/labern. Und dieser Code ist gültig bis zum 31.05.24. Wem das jetzt zu schnell ging oder irgendwie, dann schaut doch einfach nochmal in den Shownotes.
Ja, smacznego. Keine Werbung mehr. Naja, aber das kann sein, dass es jetzt richtig ein Ding ist in deinem Leben, weil es geht ja, ohne Scheiß, es gilt ja eigentlich nur die ersten 3-4 Wochen durchzuziehen und dann hat das Gehirn genau das, diesen Fun und diese Selbstverständlichkeit und dieses von, wie habe ich es denn früher gemacht, jetzt organisierst du sogar Sachen. Ja,
aber es ist schon anstrengend, also es ist ein bisschen wie bei Zahnseide, ich mache das, ich habe große Freude, aber mein Hirn weiß schon, wir unternehmen eine große Anstrengung, um so zu tun, als wären wir, wie wir nicht sind, also das ist schon, was mein Gehirn die ganze Zeit sagt, also der Schweinehund ist da. Das ist, der wird wahrscheinlich auch einfach immer. Wird man eigentlich mit einem Schweinehund geboren und der ist einfach so groß, wie er ist, bei jedem individuell, so wie Schuhe. Und dann kannst du machen, was du willst. Und die Hürde, die du nehmen musst, ist immer dein eigener Schweinehund mit individueller Größe. Kann das sein?
Ich würde sagen, ja, weil es klingt ganz gut. Dann kann man nämlich sagen, ja, kann ich ja nichts sagen. Also, was soll, wenn ich jetzt nun mal mit Schuhgröße, Schweinehundgröße 45 geboren bin, geht ja nun nicht. Sorry, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich sag mal ja, lass mal ja sagen, Katrin. Lass es uns gar nicht weiter diskutieren. Nachher merken wir dann, dass es nicht stimmt und das wäre irgendwie schade. Also ja, wir kämpfen alle mit dem fest genetisch festgesetzten Schweinehund.
Ja. Und ich habe ja aus Amerika wieder die berühmte Literatur mitgebracht. Das ist ja auch jedes Mal so, dass ich in die gleiche Falle tappe. Weißt du, einfach 7 Wege, wie man noch effektiver wird. Essentialismus. Du hast es nicht gesehen. Also man,
liest du das überhaupt? Dass du die hast, diese Bücher, aber liest du die
du
alle?
Du weißt,
durch?
Dass ich zur Weihnachtssendung ein Buch verschenkt habe, Finish What You Start. Und ich muss sagen, so verhält es sich im Prinzip mit allen Ratgebern, von denen ich mir verspreche, dass sie mir irgendwie Zeit einsparen oder eine anderweitige Verbesserung im Leben bringen. Ich sag mal, Maximum ist Hälfte und dann denke ich auch immer, ja, ich hab's ja verstanden. Wir wollen einfach effektiver sein. Ob das jetzt 3 Schritte sind oder 7, mein Gott, wie viel kann da noch kommen? So. Genau. Also ich hab's nicht fertig gelesen, sondern einfach wieder in so einem, ja, Amerika, alle sind schon joggen gewesen vorm Frühstück, alle frühstücken mit dem Laptop, Arbeit ist was wir nebenbei machen, Arbeit ist Fun, Arbeit ist Money, Money ist Fun. Also einfach in dieser leicht überdrehten Coffee-to-go-Mentalität, mit der man so hopsig durchs Leben schreitet, habe ich mir eben diverse Bücher gekauft. Und einer dieser Tipps, zum Beispiel über Effektivität, ist ja wieder First Things First. Und First Things sind ja meistens die man super ätzend findet. Also auf da, wo der Schweinehund dann am bequemsten vor einem liegt. Und das ist nach wie vor so geblieben. Also es gibt einfach so Aufgaben, wo ich weiß, irgendwas mit Zahlen, irgendwas mit Steuer, irgendwas mit... Da sitze ich schon und denke, weißt du, gar keinen Bock hat, das zu machen. Aber ich mache es jetzt trotzdem als erstes. Früher hätte ich es wahrscheinlich als letztes am Ende der Woche gemacht, am Sonntag, bevor es gar nicht mehr geht, weil Montag die Deadline ist. Und jetzt mache ich es entspannt auf den Dienstag, wenn es auf den Dienstag
fällt. Pass auf, du machst beides ist falsch. Jetzt gibt's einen Tipp von mir, denn ich habe exakt die gleiche Problematik und das ist bei mir auch ein ganz starkes ADHS-Ding. Also das ist Prokrastination und auch Sachen, die am meisten nerven, natürlich so weit nach hinten und so weiter und so fort. Und ich habe gelesen und es macht totalen Sinn, dass man nicht, also natürlich soll das nicht als letztes gemacht werden, aber es soll auch nicht das erste sein, weil man so wenig Bock dann darauf hat, dass es einem immer noch schlechter im Kopf eingefärbt wird. Man muss, wenn man so Reinkommensschwierigkeiten hat, mit etwas anfangen, was zwar ansteht, aber Spaß macht, weil dann das Gehirn eine Kleinigkeit, irgend sowas, wo du denkst, ach, das wollte ich die ganze Zeit schon mal machen, die Handtücher wegräumen oder irgendwas, so eine Kleinigkeit, die nicht wichtig ist, weil dann, also irgendwas, worauf du halbwegs Lust hast, weil dann kommt dein Gehirn in diesen Flow von I'm good, I'm doing stuff und dann als zweite oder maximal dritte Sache, die wichtige Sachen machen, aber nicht als erste. Das ist wie ins kalte Wasser springen morgens. Warum denn, wenn man auch erstmal in die Sauna könnte?
Wobei ich schon festgestellt habe, dass das bei mir eigentlich immer diesen Effekt hat, dass ich, wenn ich anfange, auch Bock habe. Also es gibt auch Sachen, wo ich denke, ich habe jetzt nicht immer Bock, ein Interview vorzubereiten und trotzdem muss es gemacht werden, weil du das Interview am Tag X führen musst.
Ja, und wenn du es machst, macht Spaß.
Genau, und dann denke ich halt schon manchmal, ach, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, schon wieder zu recherchieren oder was durchzulesen oder was dazu überlegen oder so. Und dann habe ich so 10 Minuten, wo ich denke, also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, ausreichend Interviews geführt, ich will das gar nicht mehr machen. Und in Minute 12 sitze ich da aber schon wieder und denke, ja, das ist doch nicht zu fassen, das hat der gesagt. Ja, also toll, da habe ich ja gleich 10 Fragen zu. Und dann, also ich habe diesen Effekt auch super oft über einfach anfangen, das zu machen, was man machen muss, worauf man zuerst keinen Bock hat und entwickle im Laufe der Sache total Bock.
Ja, das habe ich auch. Ich konnte sogar mit meiner Steuer irgendwann was anfangen, wenn man erstmal kapiert, oh, man muss eigentlich nur inzwischen digitale Belege sammeln und so weiter und so fort. Aber mich nervt schon die Zeit davor, diese tagelang oder dann an dem Tag zumindest minuten- oder stundenlanges Gefühl von, ich muss das gleich machen, ich will stattdessen lieber das und das machen. Und dafür ist das cool, dass man quasi anfängt den Tag mit etwas, worauf man sich freut. Und also mir geht es genauso. Ich habe, das war schon bei meinen Büchern immer das Problem. Ich habe das nicht hingekriegt zu schreiben, weil ich immer dachte, man, oh, sobald ich aber da saß, hatte ich totalen Spaß. Und trotzdem hat mein Gehirn nie das Gefühl gehabt, morgen wird wieder geschrieben. Und mein Trick war dann, glaube ich, in dem Fall einfach ganz in Ruhe, aber auch als Teil der Aufgabe, erstmal durchlesen, was ich das letzte Mal geschrieben habe. Weil dann kommt man so richtig geil rein. Sich einfach hinsetzen und loslegen ist kacke. Also ich glaube schon daran, dass es nicht schadet, sich trotzdem davor noch ein so ein kleines Ding zu machen, was die Juices Flowing Get um nur noch Englisch zu sprechen. Einfach damit man schon Bock, also es schadet ja auch nicht mal wieder Bock zu haben auf Sachen. Weißt du, dieses Gefühl von keinen Bock zu haben ist auch so belastend, finde ich.
Aber das ist ja jetzt quasi das, was ich mache. Ich mache das sofort und alles, ja, also sagen ja auch geil. Leute, Dinge, die unter 10 Minuten dauern, immer sofort machen. Ich versuche alles sofort wegzuarbeiten und das ist der Trick. Du bist halt quasi die ganze Zeit dopaminisiert, weil du halt die ganze Zeit immer denkst, ach, geil, habe ich schon weg, habe ich schon Hacke in meiner Liste, das habe ich auch schon gemacht. Und das funktioniert auch mit den Brettern, muss ich sagen. Also,
ja, geil.
Ich habe es auch lange nicht eingesehen, aber so ist es. Lass uns in diesem Zusammenhang doch vielleicht gleich über die, Finnland ist schon wieder das glücklichste Land der Erde geworden. Kannst du es glauben?
Behaupte ich nicht eh immer, ohne es genau zu wissen oder irgendeine Studie zu wissen, dass die da oben im Norden alle so unfassbar glücklich sind?
Ja, die führen die Liste wieder an. Also es ist Finnland, Dänemark und Island sind die Top 3.
Siehste? Alter.
Yes, yes, yes.
Weiß man warum? Gibt es irgendeine Form, wissen Leute diese...
Also das ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Die fragen ja die Leute, wie glücklich oder wie zufrieden bist du quasi. Und Deutschland zum Beispiel ist abgerutscht. Wir waren auf Platz 16, wir sind jetzt auf Platz 24. Ähnlich dolle abgerutscht sind auch die USA. Und es geht halt quasi um, naja, diese Werte, die man jetzt nicht mit Bruttoinlandsprodukt, also fernab von finanziellen Dingen, die man messen kann. Wobei, vielleicht spielen Finanzen doch auch eine Rolle. Also die Finnländerinnen zum Beispiel, die haben gesagt, dass bei denen Gemeinschaft einfach total wichtig ist. Solidarität, dass man sich unterstützt und dass man die gleichen Chancen hat. Also so ziemlich jeder hat quasi dieselben Bildungschancen oder dieselben Aufstiegschancen oder sowas. Und dass man aber das Gefühl hat, jeder ist auch für den anderen mitverantwortlich. Wir sind schon so eine Gruppe. Ich meine, man muss ja immer sagen, in den Ländern leben sehr viel weniger Menschen als bei uns. Ne? Ich weiß nicht, das wird immer oft als Argument angeführt. Aber das scheint es zu sein. Also dass man einfach... Und Vertrauen in Institutionen. Also der Staat wird was Gutes für mich bewegen wollen. Das Geld, das wir bezahlen, ist in guten Händen. Sie machen dann Gutes damit für Bildung oder Pflege oder was auch immer wichtig ist für die Gesellschaft. Und das ist es am Ende. Und das finde ich auch noch gut. Ein Forscher hat dazu gesagt, dass es gar nicht darum geht, zum Beispiel zu sagen, dass man, dass es da keine unglücklichen Menschen gibt. Darum geht es gar nicht, sondern sie sind einfach nur nicht so extrem unglücklich wie zum Beispiel jetzt bei uns.
Ja. Also voll interessant. Mich wundert es gar nicht. Das ist doch immer meine Vermutung gewesen, wenn wir auch so darüber reden, warum sind denn die Berliner oder die Deutschen immer so frustig und eben überhaupt nicht mehr solidarisch, sondern jeder nur noch für sich. Und da reden wir auch oft darüber, dass man eben der Regierung nicht mehr glaubt oder überhaupt nicht mehr weiß, was man glauben soll oder sich nicht gesehen fühlt oder eben keine gleichen Chancen hat. Und so, ich glaube schon, dass wenn ein Staat das irgendwie hinkriegt, dass diese Sachen mehr stimmen, dass genau das dann passiert. Mehr Zufriedenheit, mehr Bewusstsein, auch mehr Bereitschaft, Geld zu geben dem Staat in dem Gefühl, der wird schon was in meinem Interesse machen.
Aber ich habe trotzdem schon das Gefühl, dass der Deutsche an sich, gefährliche Sätze. Nein, aber ich guck mal, selbst diese Kleinigkeiten, wir haben ja auch schon oft gerätselt, woher kommt das jetzt, hat sich was verändert, warum ist das so? Und wir sind ja auch voll viele gesellschaftliche, sozialpolitische Punkte gekommen, die sicherlich alle richtig sind. Aber als kleiner Schwank aus meinem Alltag, ich bin gestern wieder bei DM gewesen und war die dritte in der Schlange oder die vierte. Und jetzt ruft jemand, sie kann auch zu mir kommen zum Zahlen. Und dann ist einfach wieder so ein Mann, der vom wirklich der hintersten Ecke des Ladens so nach vorne gerannt kam und sich so gefreut hat, dass er den anderen jetzt... Und man denkt, aber für mich, ganz ehrlich, ist das schon auch einfach so deutsch. Ich kenne das in keinem anderen Land, nicht zu gucken, wer wartet schon lange. Stehen ältere Leute in der Schlange? Ist irgendeine Mutti dabei, die vielleicht wieder zum Stillen nach Hause... Ist ja egal, für wen. Oder einfach zu sagen, ist fair, die anderen stehen schon länger, warum soll ich die nicht vorlassen? Sondern wirklich so zu denken, man hat noch mal dem Leben 3 Minuten abgerungen mit so einem Scheiß, da könnte ich mich so aufregen, da denke ich, das bestimmt gibt es das in Finnland nicht, denke ich dann.
Ja, nee, aber ich glaube, dass das stimmt. Ich glaube, die Frage ist eben ja nur, aber das wissen wir ja eben nicht, wie sind die so geworden? Ist das eine genetische Sache? Haben die einfach schon immer eine gute Regierung, die ihnen das Gefühl gibt, man muss so einen Scheiß nicht machen? Warum sind die solidarischer als wir?
Ja, also man muss schon sagen, dass die Deutschen auch viel Pech mit ihren Regierungen hatten und ich meine, du weißt, da reden wir von, da können wir viele Jahrzehnte zurückgehen.
Die haben sie sich ja auch ausgesucht wiederum, die Regierung.
Das manche
dann ja
auch nicht,
wieder,
ne?
Die Frage. Ja, das stimmt schon. Keine Ahnung. ja.
Wir wissen es nicht.
Ist ein bisschen
wir
schade,
nicht.
Ne?
Aber es ist interessant. Und dann möchte ich dir nur sagen, das wird dir gefallen. Die machen das zum Beispiel so, dass sie in der Schule mit jungen Leuten, vor allem Jugendlichen oder so, Leute, die heranwachsen, zum Beispiel versuchen, über Emotionen zu sprechen. Also die müssen dann zum Beispiel eine gute Ausdrucksform für gute Emotionen, für schlechte Emotionen finden. Und dass man ihnen beibringt, dass zum Beispiel alle Formen der emotionalen Palette erwünscht sind und normal sind und dass es die geben darf. Und das, da gibt es so unterschiedliche Formen, wie die denen das versuchen beizubringen. Und das könnte ja auch recht hilfreich sein, tatsächlich.
Oh, das ist geil. Das sollte sowieso in Sozialunterricht, das ist ja die Basis von sich mit Menschen verstehen können. Zu sehen, wann ist jemand traurig oder nicht und wann hat jemand Angst und wann ist jemand aufgeregt und damit irgendwie umgehen können. Daran hapert es ja total in menschlicher Kommunikation. Oh, ich finde das super geil. Ich glaube wirklich, dass es daran liegt, wie man seine Kinder großzieht. Nicht als Eltern, sondern auch als Staat, weil dieses Solidarische ist mir als Ossi gar nicht so fern. Und ich will das gar nicht sagen im Sinne von, guck mal, dass ich für ein guter Mensch bin, sondern das wurde einfach so reingeballert in uns. Ich habe schon als kleines Kind, wurde irgendwie Pfand gesammelt und Zeitungspapier und Pakete für Nicaragua gepackt und russische Brieffreundschaften. Und man wurde die ganze Zeit darauf getrimmt, dass man, naja, eben auch im Kommunismus, ne, dass man nicht, dass es nicht um einen Einzelnen geht, sondern dass man auf seinen Nebenmann achtet. Das finde ich eigentlich schon eine ganz schöne Eigenschaft, die tatsächlich sich, soweit würde ich gehen, durch wirklich viele ehemalige Ostdeutsche zieht.
Das finde ich
dass
auch.
Dass die so sind, das merkt man schon. Und nicht mal, weil die jetzt einfach nur gute Menschen sind, sondern es wurde uns ja fast zwanghaft.
Aus der Not heraus ja auch, ne?
Ja,
also das
auch,
Solidarität.
Es wurde uns reingeprügelt. Es gab auch keine andere Wahl. Und das könnte man jetzt nur auch ein bisschen schöner machen und erklären, auch warum das gut ist und nicht nur, es wird so gemacht, denn es ist unser Vaterland.
Ich habe auch das Gefühl, dass das in Ostdeutschland sehr viel weiter verbreitet ist. So ein grundsätzliches Gemeinschaftsgefühl oder so was Solidarisches oder sowas.
Ja.
Und ich habe das auch schon in anderen Ländern erlebt, wo Menschen gemeinsam, und damit will ich jetzt nicht sagen, ne, du weißt, also ich will jetzt gar nicht diese Ostkiste aufmachen, nur weil man da was drüber sagt, dass man jetzt wieder sagt, alles im Osten war scheiße oder nichts war scheiße.
Nein,
oder so, das meine ich jetzt
so,
gar nicht.
Ja,
aber
so,
dass in Zeiten von Not zum Beispiel, also da, die Geschichte, die ich meine, das ist in Sarajevo gewesen, als Sarajevo unter Beschuss war. Und die Menschen, die dann 20 Jahre später einem darüber erzählt haben, haben eben auch von dieser unfassbaren, von diesem Zusammenhalt erzählt und von dieser Gemeinschaft und dass die wirklich alle versucht haben, sich gegenseitig zu helfen, sich durchzubringen. Wer einen Apfel hatte und da standen 8 Leute, hat den Apfel einfach geachtelt. Das war keine Frage. Und das hat mich total beeindruckt. Ich meine, die Ausgangssituation ist natürlich schrecklich und das will man nicht, aber es scheint ja schon so zu sein, dass Menschen eben in solchen Situationen wissen, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, dass man sich aufeinander trotzdem verlassen können muss.
Ja, ist, glaube ich, die Mischung. Also genau das. Und wenn du genug Mist erlebst, weißt du, dass es eigentlich, und die Menschheit basiert ja darauf. Also Menschen sind ein Rudeltier oder was auch immer. Wir sind nicht dafür gemacht, alleine zu sein, sondern wir sind soziale Wesen. Das ist unser Grundding, miteinander gut zu können. Umso trauriger, dass das immer so beschissen falsch geht. Aber genau, aus der Not heraus muss man. Und dann ist es eben auch noch zusätzlich, aber finde ich auch, wie es einem beigebracht wird. Also beigebracht wurde es uns stark, nicht immer auf die richtige Art. Ich wette, in Finnland zum Beispiel läuft das so viel schöner. Aber Fakt ist, es wurde eben auch richtig beigebracht, als es gibt auch keine andere Variante. Also ich werde bis heute nicht vergessen, dass mir Widerstandskämpfer Ernst Thälmann damals vor allem mit der Geschichte schön geredet wurde, dass der, obwohl die selber nichts zu essen hatten, immer sich von seiner Mutter hat eine Stulle mehr schmieren lassen, damit er einem armen Kind in seiner Klasse was geben kann. Das hat mich so berührt als Kind, dass ich das bis heute noch weiß. So ein winziger Fakt, ich weiß noch nicht mal, ob das stimmt, ob das nur eine Form von Propaganda war oder so. Aber wenn du so groß wirst, dass immer das Thema ist und dass die anderen auch wichtig sind, dann nimmt man das Gott sei Dank mit. Also vielleicht muss auch einfach nur. Und das ist ja auch so ein guter, eigentlich ist Osten und Westen, also Ost- und Westdeutschland eigentlich wie die perfekte Studie dazu, dass die, obwohl man direkt nebeneinander lebt und eigentlich das gleiche Volk ist, trotzdem sich das so unterschiedlich entwickelt. Also das beweist ja eigentlich, dass das nicht nur so ein genetisches oder typisch deutsches Ding ist, sondern die Frage ist, wer erzieht dich, auf welcher Ebene auch immer.
Ja klar, du bist ja nie frei von dem Umfeld, in dem du groß wirst. Das ist ja ein großer
Ja, aber da könnte man so lernen und jetzt in der Schule das auch genau das nur anbieten. Also ich habe neulich irgendwo eine ältere Good News auch nochmal gelesen, dass es jetzt so Social, nee, nicht Social, sondern Mental Health Kurse oder Sprechmöglichkeiten an Schulen gibt in Deutschland, schon für Kinder. Da muss man ja gar nicht depressiv sein, sondern nur, dass man, vielleicht ist das was Ähnliches. Also entweder wird einem da was drüber beigebracht, das habe ich jetzt leider vergessen, oder man hat die Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, so vertrauenslehrermäßig. Also dass auch das ein Thema ist und nicht mehr so belächelt wird, Mental Health. Also ich glaube, es passiert auch schon ganz schön viel im Schulsystem. Wir sind einfach Omis, wir wissen ja nicht mehr, weiß der Granny-Style, ja, was ja, weiß klar. ich, was in der Schule geht.
ja, wobei ich habe schon den Eindruck, wenn ich so Freundinnen zuhöre, dass es an vielen Stellen auch schon noch so ist, wie wir das kennen. Ja? Und vielleicht auch ein bisschen schlimmer, weil man viel mehr Kinder hat und viel mehr Unterschiede heute in den Klassen und es gar nicht so einfach ist, das zusammenzukriegen. Aber ich wollte sagen, dass ich... ja, in Amerika ist ja der Straßenverkehr teilweise krasser als hier, ne? Also du kannst in LA Tage im Stau verbringen, einfach zu allen Tageszeiten. Also es gibt zwar schon auch die Rush Hour, aber selbst wenn du denkst, komm, dann fahre ich abends um 10:30, was wird schon sein, ist einfach alles bumsvoll.
Oh Gott.
Und ich habe ja da so ein paar Situationen, aber da ist es nie, es kommt nie zu Konflikten oder so. Also es ist nie aggro oder es ist, die Leute hätten viel mehr, also Grund, genervt zu sein und auszurasten, als jetzt zum Beispiel hier bei uns. Wir haben ja schon oft über den deutschen oder den Berliner Straßenverkehr speziell gesprochen. Und ich hatte ja so eine Situation, dass ich so super lange im Stau stand, auf meiner Seite und die Gegenseite auch, und aber zu meiner Autobahnauffahrt nach links abbiegen musste. Und der Erste, der gesehen hat, dass ich den Blinker anmache, hat einfach angehalten. Also der hat nicht gedacht, oh, lass ihn nicht raus oder oh, kommt die nicht durch oder so. Und dann hat der, also dann ist auf der anderen Fahrbahn aber jemand weitergefahren, also hat nicht direkt gewartet. Dann ist der aber trotzdem nicht weitergefahren, sondern hat gewartet, bis auf der zweiten Fahrbahn auch jemand wartet, damit ich reinfahren kann.
Oh.
Und es war überhaupt nicht, keiner war abgefuckt, keiner war mordsmäßig aufgeregt, keiner hat großen Dank erwartet. Es ist einfach das, was passiert ist. Also bitte nach Ihnen.
Ja.
Und ich bin natürlich nach Berlin gekommen und war sofort wieder so, okay Leute, was ist hier los? Also das vereinnahmt einen ja auch total schnell. Und jetzt, seit ich aber wieder da bin, denke ich jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, fahre einfach wie die Amerikaner. Ich lasse jeden vor, ich hupe nicht, ich winke den Leuten. Ich denke so, ich habe Zeit, es geht ja immer nur um 3 Minuten oder so. Und das fand ich irgendwie total schön, weil das so inspirierend war. Und ich wirklich auch beim Autofahren mittlerweile schon so aggro war, dass ich dachte, da komme ich nie wieder runter. Das habe ich mir jetzt schon so angewöhnt.
Ja.
Und jetzt ist es richtig chillo. Ich versuche jetzt quasi den guten Spirit des amerikanischen Straßenverkehrs hier in Berlin zu etablieren. Drück mir die Daumen, dass ich erfolgreich bin.
Du bist nicht die Frau, die ich geheiratet habe. Du bist ein vollkommen anderer Mensch. Ich wollte gerade fragen, ob das belohnt wird auch, weil ich könnte mir vorstellen, dass das einen Tag lang fetzt und dann wird man aber so angefickt oder zurückgefickt vom Berliner Straßenverkehr, ob dir das wieder kaputt gemacht wird oder ob du auch da durchziehen kannst.
Tatsächlich ist der Trick, sich nicht mehr zu involvieren. Also ich gucke die Leute auch dann oft nicht an oder keine Ahnung, sondern ich denke, ich mache das, weil ich mich dafür entschieden habe, dich vorzulassen, ob du mir das dankst, ob du das gut findest, ob du trotzdem denkst, hey, was ihr durch? Das ist mir alles scheißegal, das ist deine Baustelle. Ich mache es einfach so, wie ich es für richtig halte. Und dadurch habe ich nicht mehr diese, weißt du, man wird ja, man schimpft ja auch oft, so Leute schreien im Auto und Ahnung, davon lässt man sich wieder runterziehen oder so. Aber den Teil ignoriere ich ganz bewusst, um nicht in Gefahr zu kommen.
Das ist wahnsinnig erwachsen. Ohne Scheiß, weil das, ich glaube, dass das wirklich die Lösung für alles ist. Ich mache das ja auch gerade ein bisschen. Also auch aufgrund von dem Burnout und wie gruselig dann alles ist und so, ist ja der Deal. Und darüber haben wir auch schon so oft gesprochen. Wir wissen es ja eigentlich auch, aber Sachen tatsächlich loszulassen oder weniger persönlich zu nehmen oder sich eben zumindest weniger Gedanken zu machen, um wie das Gegenüber, ob der jetzt Danke sagt oder nicht oder ob der trotzdem noch angefickt ist oder nicht, sondern man entscheidet sich einfach, verlässt sich halbwegs aufs eigene schlaue Köpfchen, das können wir beide ja, und versucht nur da zu handeln und nicht noch 12 Ecken weiter zu denken, aber was würde denn passieren, weißt du, sondern dieses komische im Jetzt-Leben, von dem wir mal alle reden und nicht so viel zu denken und nicht so viel zu fühlen und auch nicht immer so schnell, genau das, getroffen zu sein. Das hilft einem sehr, ne? Das ist so geil zu sehen, dass man das so alleine in der Hand hat. Und durch einfache Tricks wie, ich muss ja jetzt gar nicht gucken, ob der Danke gesagt hat oder nicht. Ich gucke wieder auf die Straße, sondern ich habe was okay gemacht. Ich beruhige mich selber dadurch, ne? Weil das Gegenteil ist ja genau das. Sich aufregen sorgt auch dafür, dass man den eigenen Stresspegel total hoch jatzt. Und kein Wunder, dass es einem dann irgendwie nicht gut geht. Also man kümmert sich richtig um die eigene geistige Gesundheit, indem man sich selber im Griff hat. Das finde ich sexy.
Ja, und vor allem, also man ist ja eh gemeinsam in diesem Straßenverkehr. Irgendwie denke ich auch, warum soll man sich da irgendwie, weißt du, also es gilt ja für alle, dieses, also was wir über Finnland gesagt haben, eine Gemeinschaft, die, es kommt ja immer auf die Definition an, aber im Prinzip stehen wir alle im Berliner Straßenverkehr mit all seinen Tücken und Schwierigkeiten und Verkehrskonzepten, die wir alle nicht so optimal finden und so. Aber das kann man ja genauso gut, weißt du, gut finden und das Beste draus machen, als zu sagen, na, ist doch mir egal, aber am Ende des Tages hier vier Tote liegen. Hauptsache, ich bin nochmal irgendwie durchgefahren bei Orange und habe drei ausgebremst. Also so habe ich es irgendwie.
Na, beides. Man macht was wirklich Gutes für die anderen, aber was ich einfach wichtiger finde, ist, man macht auch was Gutes mit sich selber. Man beschützt sich selber davor, sich unnötig Energie zu verschwenden für Sachen, die nicht so wichtig sind.
Ey, vor allem, ich habe so, ich habe wieder Reels geguckt im Internet und dann hat Scarlett Johansson hat gesagt, sie war 17 Minuten bei Instagram angemeldet. Dann hat sie festgestellt, sie ist mental nicht in der Lage, das zu bewerkstelligen, weil sie 17 Minuten lang einer Person, die sie nicht kennt, random bei was zugeguckt hat, was sie im Alltag macht. Und das fand sie so kaputt, dass sie dachte, sorry, ich bin raus, ich kann es nicht schaffen. Und hat sich sofort wieder abgemeldet. Und das ist ja aber auch was, was man dann zum Beispiel macht, indem man sich involviert im Straßenverkehr, Leute anschreit, die man gar nicht kennt, die einfach wo rausfahren wollen und du willst vorbei oder keine Ahnung, die absurdesten Situationen, wo man halt aufeinander trifft. Und jetzt denke ich, das stimmt, warum sollte ich mich denn random mit einer Person beschäftigen, die ich in meinem ganzen Leben, ich kenne die Person nicht, ich weiß nicht, was die hat, der weiß nichts von mir. Warum sollte ich mich einen halben Tag über jemanden aufregen, der mich nicht vorgelassen hat und er hätte es aber müssen laut Straßenverkehrsordnung und dann noch blöde gehupt hat. Es hat mich manchmal halbtags beschäftigt.
Ich weiß.
Und jetzt denke ich einfach, du, nee, das mache ich nicht. Ich bin Scarlett Johansson, ich melde mich hier.
Ja, Mann, lass uns Scarlett. Es ist im Grunde wirklich nur fucking priorisieren, genau wie du sagst. Du hast ja nur einen gewissen Rucksack voller Energie. Warum die ausgeben für jemand Fremden? Man hat ja noch eigene Konflikte oder einfach nur Sachen, für die man Energie braucht mit Menschen, die einem wichtiger sind oder irgendwas. Also ich finde das schon schlau und mir fällt es irre schwer. Ich bin auch so. Ich bin bereit, all die Energie, die hier jetzt gerade vorrätig ist, wohl wissend, dass es die ganze ist, die ich für den Tag habe, trotzdem sofort auszugeben für, ich weiß noch nicht mal, wer du bist. Also jetzt nicht du natürlich, sondern wen auch immer. Und das fühlt sich in dem Moment natürlich immer richtig an, weil man ja eigentlich auch einen Grund hätte und wahrscheinlich sogar recht, aber es ist nicht, es ist nicht effizient. Und am Ende steht dann eben eine komplette geistige Kaputtheit im schlimmsten Fall. Oder denke ich jetzt auch, nö, das gucke ich mir mal anders an.
Ey, und Recht haben bringt einem auch irgendwie gar nichts. Ich will auch immer Recht haben, aber ich meine, dann habe ich immer, was ist eigentlich der Mehrwert von Recht haben? Also, wenn ich daran Geld verdienen würde, dann wäre ich wirklich Milliardärin. Aber ich meine, es gibt nichts dafür, außer Nerven, die es kostet. Und das ist, ich als Schwäbin finde, das schön preislich stundet. Ich
will noch ist nur schwer, aber
Es ist voll schwer, ich weiß. Aber ich will noch ein Zitat sagen. Es gibt eine finnische Weisheit. Wir haben zum Beispiel so eine Weisheit nicht in Deutschland. Mir ist zumindest keine eingefallen, aber vielleicht hast du eine. Eine finnische Weisheit besagt, ich muss nicht neidisch sein, denn auch wenn ein anderer etwas Besonderes hat oder kann, mir fehlt trotzdem nichts. Er hat mir schließlich nichts weggenommen. Und das ist ja auch süß, dass das eine finnische Weisheit ist.
Super niedlich ist, wie lang sie ist. Das ist wie so ein Kapitel. Setzt euch erstmal hin. Erstmal noch einen Kaffee und dann würde man die vortragen und könnte dafür Eintritt nehmen, weil es anderthalb Stunden dauert.
Vielleicht ist es auf Finnisch ganz kurz und nur in der deutschen Übersetzung so lang. Ich weiß es nicht.
Aber wobei es eigentlich, also es ist total richtig, aber es ist eher auch so die Definition beziehungsweise der Unterschied zwischen Neid und Missgunst. Ne? Neid bedeutet, haben wir ja nicht auch schon mal drüber geredet, Neid bedeutet ja eigentlich nur, oh, du hast was Tolles, das hätte ich auch gerne, aber ohne ein schlechtes Gefühl. Und das kann man, ich kann mir ja ohne Probleme wünschen, so gesundes Haupthaar zu haben wie du, ohne dass mir dadurch etwas fehlt. Ne? Oder ich dich doof finden muss. Missgunst wäre dann dieses Ding, es jemandem nicht zu gönnen, zu sagen, hey, ich sollte das auch haben, jetzt fehlt mir das, weil es stimmt, das ist genau richtig, es stimmt nicht. Nur weil jemand anders etwas hat, wurde es einem ja nicht weggenommen. Man hatte es ja nie. Aber man kann sehr wohl, finde ich, bewundernd davor stehen und sagen, oh, dieses schöne lange Haar hätte ich auch gerne. Ohne, dass mir was wehtut, ohne, dass ich dir wehtue und so. Das ist eigentlich nur die Definition zwischen diesen beiden Worten, glaube ich, Neid und Missgunst.
Ja, ich habe eigentlich, meine Assoziation war lustigerweise natürlich sofort wieder das Internet. Ich habe gedacht, dass ich so relaten kann mit dieser Idee, dass man bei Instagram in einem Dauervergleich ist. Irgendwer hat mehr Geld, irgendwer ist schöner, irgendwer hat einen geileren Job, irgendwer kennt bessere Leute, irgendwer hat nochmal irgendwie eine coolere Reise gemacht, das Hotel war noch da. Da gibt es einen besseren Brei, das ist alles von Hand abgekocht und so. Dass man das Gefühl hat, den ganzen Tag, man ist quasi auf irgendeine Form ungenügend. Ich würde gar nicht sagen, dass man deshalb neidisch ist, aber die ganze Zeit in einem Vergleich und selbst, wenn man das gar nicht bewusst hat, einem Druck ausgesetzt, der einen vielleicht doch dazu verleitet, nicht zufrieden zu sein mit dem, was man jetzt gerade hat und mit dem, was man ist, weil man immer denkt, es ist nicht genug. Die anderen zeigen ja, es würde noch mehr gehen. Was ist eigentlich mit mir los, dass ich das irgendwie nicht hinkriege oder dass ich mich nicht angekommen fühle? Und das würde für mich unter dieses Zitat fallen, dass man quasi auf so eine ganz, also gar nicht so, ich gönn dir das nicht, sondern dass das quasi alles wie so eine Software oder so eine Hardware, die unter einer Gesellschaft durchläuft, wo quasi die ganze Zeit irgendein Grund mitgeliefert wird, warum man zumindest unzufrieden sein könnte oder, also für mich wäre das die Kehrseite davon, dann in dem Fall von Neid. Und das finde ich eigentlich so nochmal als Erinnerung zumindest hin und wieder ganz gut, dass man denkt, ey, es ist auch mal fein, nicht irgendwie zu gewinnen, sondern verlieren gehört genauso dazu oder mal einen schlechten Tag haben oder zu müde sein für Freunde oder ein cooles Life haben oder also was auch immer, diese Dinge, die wir alle wissen und trotzdem ist ja niemand frei davon und ich glaube, jeder, der soziale Medien nutzt, kann das gar nicht. Es ist nicht möglich. Also es ist so wie zu sagen, ich würde meine Füße in Eiswasser halten, aber die sollen nicht kalt werden. Das geht einfach nicht.
So, heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura-Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden. Und zwar Cotona heißt sie. Und du hast, glaube ich, das Hevea-Kissen, ne?
Ja. Ich habe aber auch so eine Decke für, weißt du, für so, wenn kalt ist im Winter und so.
Winter ist jetzt durch. Aber die haben ja auch Frühlingsdecken. Das läuft ja halt gut bei denen. Und wir sind vermutlich eh nicht die Einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr 40-Jähriges. Die sind ja ein Familienunternehmen und seit 1984 stehen die für guten und natürlichen Schlaf und zwar mit nachhaltigen und ökologischen Produkten und zwar fürs gesamte Zuhause.
Ja, es ist wirklich super, weil man findet da wirklich alles. Matratzen, Steppwaren und nachhaltige Möbel. Und was ich besonders gut finde, ist, dass die Produkte auftragsbezogen hergestellt werden meistens. Also es gibt nicht so unnötige Überproduktion. Und 75% sind made in Germany. Der Rest stammt auf jeden Fall aus dem benachbarten EU-Ausland. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Alnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment.
Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode und zwar BAKU5, also BA für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für... Naja, ich sag mal 5, also BAKU5. Und damit spart ihr 5%. Deswegen die 5. Ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura. Und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 2024 gültig. Und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
Ja, happy Ratzeling allen, ey.
Ja, Mann. Wobei es schon sehr davon abhängt, was man wirklich will und was man hat und was man bei Instagram sieht. Weil das ist tatsächlich, also ich finde, deswegen bin ich da gar nicht drauf gekommen von alleine. Ich finde das total logisch, was du sagst, dass man unbewusst, selbst ohne Neid, die ganze Zeit gezeigt wird, wie andere das machen und dadurch so ein unbewusstes Gefühl von ungenügsam sein entsteht. Das habe ich so gar nicht, aber das ist dann, glaube ich, auch so ein Charakterding, weil ich... Und ich habe jetzt auch wirklich seit Wochen, also eigentlich seit Anfang des Jahres, ich habe eh nicht so einen super krassen Internet-Instagram-Nutzung. Da bin ich ganz stolz drauf, einfach weil man damit auch so Leute nervt, die bei einem sind. Und da ich die ganze Zeit in der Nähe meines Mannes bin, will ich einfach nicht die ganze Zeit aufs Handy gucken. Da habe ich mich Gott sei Dank schon erzogen. Und jetzt habe ich ja echt so richtig Detox fast gemacht und mache kaum noch was und sehe und gucke auch übrigens mit Absicht keine Reels mehr. Weil wenn ich eins anfange, bin ich sofort drin, egal welches Thema ist. Und das verbiete ich mir jetzt, das funktioniert auch gut. Deswegen habe ich das gar nicht, aber es stimmt schon, das ist eigentlich das Hauptproblem an Social Media vermutlich. Noch nicht mal die konkreten Sachen wie, hier, derjenige hat Fuffis im Club oder so, sondern das permanente, oh, die haben Fun oder gutes Beispiel war mit Freunden, was du gerade gesagt hast, oh, die sind alle draußen zusammen und ich habe meine Leute schon seit 2 Monaten nicht gesehen und wenn sehe ich nur einen und so. Ah ja, stimmt. Ja, das ist ja auch, ja, ist noch nicht mal Sozialneid, ist sogar noch was Leichteres davon. Wirklich nur so ein Hauch von, die anderen haben mehr Spaß als du, die anderen machen mehr Gartenarbeit, die
Ja,
anderen
sie
machen
sind
das und das
glücklicher,
mehr.
glaube ich, am Ende.
Ja,
Ich glaube, man
genau.
vermutet oder
Zufriedener.
unterstellt immer, die anderen haben was, wo man selber keinen Zugang hat oder wo man selber gerade nicht hinkommt. Und das sorgt für so ein Gefühl von, oh Scheiße, die Diskrepanz zwischen wo ich bin und wo ich eigentlich gerne wäre, ist so riesig.
Ja.
Und dadurch
Auch
hat man
wieder
immer so das
Prokrastination
Defizit.
fast.
Was sagst du?
Ja. Es hat auch wieder sogar mal mit Prokrastination was zu tun. Im Sinne von, das wollte ich ja auch noch, da will ich ja eigentlich auch noch hin, ich bin aber noch nicht da und ich habe gerade vielleicht nicht die Energie, noch nicht mal die Mittel, sondern nur die Energie. Also im Grunde wird da ja schon Energy Shaming gemacht auf Instagram. Wenn du einfach nur eine armselige Wurst bist, die gerne im Bett liegt, bist du da ein Arsch. Ah, wobei da fällt mir ein, dass mein Instagram-Account tatsächlich das komplette Gegenprogramm ist. Ich weigere mich ja inzwischen. Ich mache ja inzwischen auch so verheulte Fotos oder immer nur so, ich bin schon wieder im Bett und müde, wer ist noch dabei? Also wenn man sich wirklich ein bisschen besser fühlen will und nicht kein Energy Shaming gibt es bei mir, zumindest das nicht. Bei mir gibt es Low Energy Upfiring.
Das habe ich neulich gelesen, dass eigentlich das Merkmal von großem Reichtum immer war, dass man nichts arbeiten musste. Also der Adel hat nichts gearbeitet. Wenn du es geschafft hast, hast du einfach immer nichts gemacht. Du hattest Müßiggang, Langeweile und hast
da
geguckt,
sind wir noch nicht.
Was der Pöbel in deinem Garten so veranstaltet.
Da sind wir noch nicht, Katrin.
Dass es jetzt in der Neuzeit so ist, dass das neue Merkmal quasi von Reichtum und dass man es geschafft hat und so Arbeit ist. Also umso mehr man arbeitet, umso mehr Wertschätzung bekommt man. Und wer nichts mehr arbeitet, ist quasi auf der Leiter sehr weit runtergestiegen, dass sich das einmal so komplett verdreht hat. Und das fand ich total lustig. Ich dachte, ah, dammit, bin ich nicht im
Das
Adel
waren die
gelandet.
Schwaben, das habt ihr gemacht. Da, bevor die Schwaben erfunden wurden, hat man sich darauf geeinigt, dass Arbeit scheiße ist. Und dann kamt ihr mit dem Schaffle, Hudle, Schaffle und jetzt ist das der Deal, verstehst du?
Wobei,
danke für nichts.
Aber ich sage dir, es gibt ganz klare Kriterien. Wenn der Schwabe dann sein Häusle hat und sein Auto, dann ist ja auch Schluss. Also ich habe dann zum Beispiel nicht das Gefühl, dass die denken, jetzt wollen wir aber auch nochmal irgendwie ein Apartment in New York. Das würde da niemandem einfallen.
Aber dann kannst du doch jetzt aufhören zu arbeiten. Stop it.
Achso. Ja, okay, da denke ich mal drüber nach, ob ich jetzt aufhöre.
Aber dann könntest du so ein Outfluencer sein wieder.
Auf Spontanadel bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Was mache ich denn dann den ganzen Tag? Da muss ich mir schon irgendwie noch was überlegen.
Nein, da kann ich doch helfen. Dafür hast du mich doch als Profi an der Seite. Als wenn ich nicht wüsste, wie Müßiggang ginge oder sinnlose Hobbys oder so.
Lustwandeln müsste ich dann lernen.
Ich kann nur nicht vernünftig Lustwandeln, wenn ich dich einmal die Woche sehe, wie du das Gegenteil von Lustwandeln machst. Du bist mein Instagram, das mir so ein bisschen Energy-Druck macht. Also bitte hör jetzt endlich auf zu arbeiten, damit ich mit mehr Gefühl Lust wandle.
Dass ich einfach mit so einem dollen Rüschenkleid nochmal um Schlachtensee laufe oder so mittwochs, damit wir einfach alle runterkommen.
Exakt, beende doch mal wieder ein paar Sachen. Diese Superkraft benutzt du überhaupt nicht oft genug. Du könntest dich einfach irgendwo hinstellen, wo die offizielle Arbeit ist und damit aufhören. Wir wären alle glücklicher. Wir könnten alle Finnland überholen in dieser Studie.
Das kann sein. Okay, da werde ich nochmal drüber nachdenken. Im Übrigen, apropos Hardcore-News vom Arbeitsplatz. Ich folge unter anderem bei Instagram aus reinem Interesse immer so Juristen-Blogs, die also
natürlich
Blogs-Accounts, Profilen.
Why not?
Und weil da so spannende Sachen passieren. Und da habe ich rausgefunden, und ich weiß immer nicht, ob das Satire ist, unser Gesetz, oder ob das wirklich alles stimmt. Aber sie nennen sich irgendwie Jurafakten oder so. Deswegen gehe ich davon aus, es ist alles hochseriös.
Klingt seriös.
Und die haben geschrieben kürzlich, dass das Handy am Arbeitsplatz laden, dein privates Handy, ein Straftatbestand ist.
Ah, weil man Strom klaut?
Ja, richtig. Du darfst dein privates Handy nicht am Arbeitsplatz laden.
Come on,
das
geil.
Gibt's doch nicht. Selbst das ist in Deutschland,
Sinn.
Darüber hat sich einer Gedanken gemacht, das ist doch zu hart.
Ja, also ich meine, das Coole an sowas ist ja, das sind ja wie diese Gesetze in den USA, dass man nicht zwischen 1 und 15 Uhr mittags auf der Straße küssen oder ein Schwein schlachten darf. Weißt du, so Sachen, wo man denkt,
Who,
passiert doch
when,
eh nicht.
Where?
Exakt. Einfach nur, das sind so klassische Gesetze, die vergessen wurden abzuschaffen, glaube ich. Aber theoretisch macht, also ich möchte da gerne deutsch sein. Du darfst auch kein Klopapier mitnehmen. Warum denn dann den Strom? Außer,
Stimmt.
Du sagst ja Privathandy.
Das stimmt. Das stimmt. Wahrscheinlich, weil Strom nicht sichtbar ist. Denkt man, da hast du ja nichts geklaut am Ende.
Das soll wieder ein bisschen sichtbarer werden, auch dieses Gesetz. Das möchte ich jetzt gleich direkt, werde ich mal
gucken, ob
Christoph arbeitet oder privat gerade sein Handy. Also da bin ich dafür, ehrlich gesagt.
Ey, und ich habe echt viel Klopapier geklaut in meiner Studentenzeit und so, als ich mir das nicht leisten konnte. Ich habe bei jedem Praktikum, ich meine, gut, man hat ja auch umsonst noch die ganzen Praktika gemacht. Ich fand, es war eine faire Bezahlung. Ich habe denen einfach das Klopapier palettenweise aus dem Klo getragen, in riesigen Beuteltaschen.
Das mache ich immer noch manchmal. Ich glaube,
das darf man
nicht. Ich hab ich dir nie erzählt, dass ich... Doch, ich habe dir schon erzählt, doch, dass wir ich über Salzstreuer und Löffelklaue und inzwischen ja, von Til Schweiger über Wolfgang Job und NDR Talkshow, ich weiß nicht mehr welcher. Nö, das gönne ich mir auch noch. Katrin, das bisschen gönne ich mir auch noch.
Verstehe. Ja, apropos Digitalisierung, das war auch sehr lustig. Ich habe im Zuge des Aufräumens auch gedacht, ich muss mal meine ganzen Passwörter und das alles irgendwie geregelt kriegen. Da schreiben wir mal was auf den Zettel und dann habe ich meine App und dann habe ich mir mal was gemerkt und dann steht mal was im Handy und irgendwie hält man sich immer für total gewitzt und wenn man dann nochmal genauer hinguckt, denkt man, du hast es gar nicht im Griff. Du hast komplett die Kontrolle verloren. Du hast dich überall angemeldet, wilde Passwörter vergeben, du hast keine Ahnung mehr. Und ja auch jede Seite, auf der du jetzt mittlerweile nur mal was gucken willst, erwartet ja, dass du erstmal dich registrierst und einen Account anlegst. Also das Problem ist hausgemacht, ja. Und jetzt habe ich neulich gedacht, ich verändere meine Passwörter und ich mache mal Safety und so. Und dann hat eine Seite mir angezeigt, und das fand ich aber schon wieder total geil, das Passwort ist schrecklich.
Echt? Sonst ist es doch immer nur so nicht so stark, mittelstark.
Ich weiß nicht mehr, wo... Genau, und sonst steht das ja immer da. Und es war so schlecht, da stand einfach, das Passwort ist schrecklich. Und da musste ich so lachen und habe gedacht, das finde ich irgendwie geil. Was heißt schwaches Passwort? Es ist schrecklich.
Hast du dich geschämt und sofort? Hat es emotional funktioniert?
Ich habe es natürlich gelassen. Ich will natürlich ein absolut schreckliches Passwort. Hallo? Ich lasse mir doch hier vom Computer nichts sagen. Aber ich fand es halt einen geilen Hinweis. Es hat einen halt direkt so, sonst sieht man, es leuchtet rot, da steht schwaches Passwort. Wen interessiert?
Ja.
Ich habe jetzt in dem Fall auch nichts verändert. Aber man ist nochmal anders alert. Man denkt dann kurz so, was? Mein Passwort ist schrecklich? Es greift einen mehr an der Ehre, finde ich, wenn da steht, das Passwort deswegen, ist schrecklich.
Natürlich. Deswegen dachte ich, dass es bei dir funktioniert hätte, weil da bin ich dann so komisch. Also ich wäre dann entweder bin ich sehr so obrigkeitshörig und denke, oh, okay, oh, mein Fehler, Entschuldigung, und dann schreibe, ne, dann möchte ich der Website einen Brief schreiben, dass ich mich entschuldige. Oder ich hätte das in dem Fall so witzig gefunden, dass ich so als Belohnung gedacht hätte, okay, das ist so nice, okay, dann gebe ich mir die Mühe nochmal.
Ja.
Aber ich neige dazu, auf die einfachsten Trick reinzufallen. Hier ist um die Ecke so eine, was ja oft ist, so eine digitale, wie schnell fahren Sie mit Smiley, glücklicher Smiley und trauriger Smiley. Da kann weder ich noch Christoph, egal was los ist, ich will das Videospiel gewinnen. Ich will da durchfahren mit einem grünen Smiley. Selbst wenn ich danach direkt wieder auf 50 hochpeilere, ich will die grünen 30. Und da denke ich immer, das ist ganz schlau, dass die Leute das so gemacht haben. Dass so ein paar Idioten von uns denken, okay, das Game möchte ich jetzt gewinnen. Und dann tatsächlich langsam fährt für 30 Sekunden.
Ja, und was auch ganz mies ist, also ist natürlich irre wirkungsvoll, manchmal habe ich das Gefühl, sie machen auch einfach so Schule. Weißt du, einfach so Kinder, die über die Straße rennen, diese Dreiecke überall hin. Das funktioniert bei mir so krass, dann denke ich immer, ach so, wenn hier Kinder sind, halte ich mich natürlich an die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Ja, aber du weißt ja nie, ist da wirklich eine Schule. Es wäre eigentlich auch ganz schlau, das überall hinzustellen. Einfach für genau so Leute, die sagen, okay, bei Kindern hört der Spaß auf.
Bei Kindern hört der Spaß auf, hier darfst du wirklich nicht schneller fahren, als man darf. Das ist wirklich
so Beschiss, so professionellen Beschiss, der was Gutes macht, finde ich eigentlich geil. Ich habe gerade gestern beim Unkrautjäten, es gibt Neues aus dem Havelland.
Neues aus dem Garten.
Ein Geschichtspodcast gehört, wo es um die Ghost Army ging. Und das war, dieses Prinzip überhaupt, dass bei Kriegen geschummelt werden muss, sonst kann man ihn nicht gewinnen. Also es gibt auch richtig von irgendeinem Übermajor-General dieses Zitat. Und das ist vollkommen klar. Also Kriege gewinnt man nicht durch jeder hält sich an die Regeln, sondern es wurde irgendwann angefangen im professionellen Sinne, jetzt habe ich leider all die Kriege nicht mehr, ich kann dir nur das Prinzip erklären, nicht mehr die Zahlen dazu, angefangen richtig Leute einzustellen. In Amerika viel New Yorker Künstler und Kiffer und Denker vor Jahrhunderten Jahren, die nur dafür angestellt wurden, sich Quatsch auszudenken, mit dem man die anderen verunsichern kann. Also so Sachen wie, wir streuen, dann und dann wird das und das passieren, dass das so ohne aus Versehen geleakt wird, aber halt falsche Informationen. Es wurden in der Zeit aufblasbare Panzer erfunden oder Geräusch, also auditiver Schummel, in dem die Geräusche von nahenden Truppen aufgezeichnet und abgespielt haben, sodass sie also quasi 1000 Leute vermittelt haben, dass sie 30.000 Leute sind und damit tatsächlich Kriege gewonnen oder zumindest Schlachten gewonnen wurden, indem so aufblasbare, ich glaube, die haben sogar aufblasbare Armeen sogar gemacht und eben wie gesagt so Geräusche oder immer nur so nachts und dann so Falschinformationen, ganze Lazarette gebaut an Orten, damit die Leute denken, okay, hier kommen die dann vorbei und dann waren die da gar nicht. Das war schon sehr beeindruckend, weil das dann auch, das war ein bisschen niedlich und sozial daran, weil dann hattest du halt so Soldaten in diesem großen Krieg in Amerika, die Südstaaten, die dann gleichzeitig aber mit so New Yorker Künstler-Dudes arbeiten mussten, weil die einen waren halt die Denker und die anderen die Macher und die haben sich am Anfang alle gehasst, bis sie dann gepeilt haben, was die anderen jeweils können, weil die Denker mussten dann trotzdem auch in die Schlacht, weil die mussten ja dann so tun, als wären sie 30.000 Leute und dann waren die am Ende so super verbunden miteinander, obwohl es komplett andere soziale Schichten waren. Weil
ist das eine echte Geschichte? Oder?
Ja. Okay. Ja. Also generell das Prinzip Ghost Army hießen die, das waren glaube ich so 1.000 Leute, die aber mit Tricks immer so getan haben, als wären sie 30.000 und eben auch den Denkteil und den wir streuen Falschinformationen Teil und so gemacht haben. Und das Tolle ist auch, dass man dann glaube ich später irgendein Historiker meinte, also wir können das nicht belegen, in unseren Aufzeichnungen stimmt das nicht, was aber nur der Beweis dafür ist, wie gut die gearbeitet haben, weil, weißt du, was ich meine?
Sowas sagen Verschwörungstheoretiker aber auch immer.
Ja, also du liest dich nochmal ein, das ist tatsächlich ein super seriöser Geschichtspodcast und okay. Das ist auch belegbar und ganz toll und es macht ja auch Sinn. Natürlich musst du schummeln und Ablenkungsmanöver machen. Ich hatte nicht auf dem Schirm, wie groß sowas dann werden kann natürlich. Irgendwie hat selbst schon Napoleon oder irgendjemand Ochsen mit, so eine Herde Ochsen im Dunkeln mit Fackeln geschickt. Da siehst du ja aus der Entfernung nicht, ob das Ochsen sind und denkst halt, fuck, da kommen 30.000 Armeen auf uns zu. Also das war schon immer ein Ding und es macht auch totalen Sinn. Warum sollte man im Krieg mit fairen Mitteln arbeiten? Also wenn man auch mit Täuschung arbeiten kann. Das fand ich so toll.
Ja, es ist natürlich immer, also das sagen doch auch immer alle, sobald ein Krieg losgeht, kannst du eigentlich keiner Seite mehr glauben, weil natürlich die Interessenslage dann doch eindeutig gegensätzlich ist. Und das natürlich der die Macht über die Info hat, immer.
Du kannst ja mal Ghost Army. Ich glaube, wenn du das googelst, dann kommst du dahin. Also wie gesagt, es fehlen 1.000 Fakten gerade, aber das Prinzip ist, dass da werden Denker angestellt, um Quatsch zu machen. Ich finde das aufblasbare Panzer. Ich meine, du siehst es ja aus der Entfernung wirklich nicht. Ich finde, und am Anfang war das wohl noch so selbst gebaut, die waren aber zu schwer. Deswegen mussten die dann aufblasbar sein, weil du musst den Scheiß ja auch noch von A nach B transportieren und so weiter und so fort. Ach, jetzt will ich den Podcast gleich nochmal hören. So, das war bei mir. Wo kamen wir denn da jetzt dahin? Irgendwie bei Schummeln und Klauen, ne?
Du hast gesagt, eigentlich hast du Löffel geklaut, glaube ich, und dann bist du auf hier. So kann man auch Kriege gewinnen.
Ich bin da hingekommen. Ja, siehst du. Wird seine Richtigkeit haben. Ey,
ich bin aber am Überlegen, ob das heute noch so funktioniert. Also es geht heute bestimmt, also man macht das heute auch. Mich würde nur interessieren, was die heutigen Methoden sind, weil heute, glaube ich, wäre es relativ schnell.
Dass König Charles tot ist. Das sind das die
stimmt.
heutigen Methoden.
Genau, weil also, heute so ein aufblasbarer Panzer wäre, glaube ich, in zwei Minuten wüssten alle, schlecht
wir reden vom Südstaatenkrieg oder nee, wir reden sogar vom Zweiten Weltkrieg, fällt mir ein.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass es zu Zeiten des Bürgerkriegs in Amerika noch keine aufblasbaren Panzer auch gegeben hat. Aber ich weiß auch nicht, wann aufblasbare Panzer
erfunden wurden. Doch, bestimmt schon. Es gab nur keine Pumpen. Dann mussten die ganzen Kinder pusten. Da wurde einfach sehr viel gepustet.
Ich glaube, es gab noch keine Panzer. Oder?
Da gab es dann, du hast vollkommen recht, da nicht, aber konkret ging es dann tatsächlich um das Ende des Zweiten Weltkrieges und um so einen Ort, wo die den Rhein überqueren wollten im Mai 45 und da haben die dieses Spiel gemacht vom wir bauen ein Lazarett, hier kommen wir vorbei, aber eigentlich sind die 20, also wirklich, das weiß ich noch, 20 Kilometer entfernt davon gekommen und das war der letzte über den Rhein und Deutschland einnehmen, was weiß ich, die Alliierten, da ging es natürlich um Panzer, aber das war ja auch eine Geschichte von Ghost Armies im Allgemeinen, also wann hat das angefangen und welche Arten zu tricksen gab es und heute wäre es eben was ganz anderes, also heute wäre es auch künstliche Intelligenz bestimmt und einfach so Spionage und was weiß ich, behaupten, dass Putin tot ist oder Charles oder so.
Voll. Ja.
Jetzt will ich einen auflassbaren Panzer. Ich wollte noch was total Verrücktes erzählen. Eine ganz kleine Geschichte eigentlich. War schon vor 2 Wochen, war Welt-Pi-Tag. Hast du das mitbekommen?
Nein.
Einfach, weil es der 14.3. war und Pi ist ja 3,14.
Ach so, ich habe eine ganz andere Richtung gedacht. Doch, ich habe mitbekommen, dass die Zahl Pi, meinst du?
Achso, ja, genau.
Und das war ich dachte gerade, es ist irgendwie der internationale Tag des Pinkelns oder was. Achso,
nein, nicht
okay,
so krass.
Alles klar. Ja,
und da ist
bin
ja so ein
da.
Totaler Sport, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, wie viel Komma nach dem Kommastellenzahlen man kennt. Und weißt du, wo der fucking Weltrekord ist? Der wurde dieses Jahr nochmal erhöht um 12.000.
Sie wollte, glaube ich, war doch eine Frau, ne? Sie wollte, glaube ich, 18.000 Stellen nach dem Komma erzählen.
Nein, wir reden von viel mehr. Der Weltrekord ist 58.000 und der wurde jetzt nochmal auf 70.000,
ach so.
Oh Gott, ich hoffe, das stimmt, das hat Christoph erzählt, erhöht. Ich meine, ich kann mir nichts aus, ich weiß die 2 Stellen nach dem Komma, nur wegen dem Welt-Pi-Tag jetzt. Ohne Scheiß, wie kann man denn Zehntausende, egal ob es jetzt 18 oder 70 waren,
sicher.
Wie geht das denn? Wie kann man 18.000 Zahlen auswendig können und auswendig können wollen. I don't get it.
Ja, aber das ist vielleicht so, wie wenn man denkt, man kann gut Tennis spielen oder so, dann macht man das halt auch. Und manche können halt vielleicht so Sachen mit dem Kopf und dann können die sich easy Zahlen merken und dann denken die halt bei 11.000, easy, ich mach noch 1.000.
Ey, komm, nenn mir eine Sache, die du auswendig, wobei du konntest neulich irgendein krasses Gedicht von oben bis unten. Kann das
ich kann
sein?
Mir zum Beispiel krasse Daten merken. Also ich habe jetzt gerade ein Meeting und dann fragt jemand, wann haben wir uns eigentlich zum letzten Mal getroffen? Dann kann ich sagen, am 18. Dezember. Und ich muss nicht darüber nachdenken. Ich kann mir einfach zum Beispiel, also es ist so sinnlos. Ich wünschte, ich könnte mir so was merken, wo man denkt, wow, das kann sie sich merken. Mhm. Aber oder was du vor 3 Monaten anhattest und welches an welchem Tag, an welchem Datum wir das aufgezeichnet haben oder so.
Ja, aber auswendig lernen ist ja nochmal was anderes. Das ist ja nicht so ein Geschenk. Das muss man ja einfach aktiv machen. Du wirst ja nicht, also ne, dass dir sowas auffällt, das habe ich auch. Ich erinnere mich oft an Gerüche zu Situationen oder an Themen, über die du und ich gesprochen haben und wo wir da gerade waren. So diese komischen Zusammenhänge. Übrigens auch ein ADS-Ding. Wenn du weniger Reizfehler hast, kannst du dir all die Sachen, verknüpfst du dann irgendwie so im Kopf. Aber auswendig lernen, was ich nämlich überhaupt nicht kann, ist mir total fremd. Also ich kann nur meine Handynummer auswendig und meine Adresse. Ich kann nicht die von meinem Mann und auch nichts, was länger ist als das. Ist mir komplett, ich kenne 400 Songs, kann ich auf der Ukulele spielen, aber keinen davon auswendig, sondern ich kann ihn abspielen, weil ich ihn mir irgendwann mal erarbeitet habe und so. Und das finde ich schade, weil ich kann noch nicht mal einen Song auswendig spielen. Ich kann das einfach nicht.
Das ist interessant, deswegen, weil eigentlich sagt man ja, studieren. Du lernst es durch Wiederholung,
ja.
Je nachdem, wie oft du es siehst oder wie oft du es hörst oder keine Ahnung.
Aber ich spiele halt 400 Songs, also nicht gleichzeitig, aber ich habe wirklich so einen Ordner mit insgesamt 400 Songs und spiele immer, worauf ich gerade Bock habe und den dann aber nur 2-mal und deswegen habe ich nicht genug Wiederholung, sondern bei mir geht es schon wieder um Menge und nicht um Qualität. Gott, das ist einfach mein Problem.
Ich glaube aber, das ist, ob du sowas trainierst oder nicht, weil zum Beispiel, ich kann auch gar kein Lied auf dem Saxophon auswendig und ärgere mich ja jedes Mal, wenn ich im Fernsehen stehe und jemand sagt, spiel doch mal was. Und man denkt wieder, ach, habe ich wieder nichts auswendig gelernt, ich dumme Nuss. Ja, gut, schön. Und ich, weil ich mein ganzes Leben lang immer von Noten spiele, Noten sind immer da. Es gab nie eine Notwendigkeit, was auswendig zu können. Also denke ich immer, ja, warum soll ich es machen, außer fürs Fernsehen? Und ich glaube, dass das sowieso heutzutage, also ich denke echt oft, Leute, die früher, also vor mir in der Schule waren, haben sich viel mehr Sachen gemerkt. Und wir denken ja heute schon, nicht zu sprechen von der Generation danach, aber dafür gibt es ja Google. Warum soll ich jetzt was immer Wikipedia dauernd steht, warum soll ich das auswendig lernen? Gucke ich halt immer noch mal, wann welcher Krieg war oder so. Ich glaube,
aber
dass das.
Ist es traurig, finde ich.
Wenn du dir jetzt eins vornehmen würdest und eine Woche üben, glaube ich, würdest du es schon schaffen.
Auf jeden Fall, aber dann hätte ich es auch sofort wieder vergessen. Aber gut, so funktioniert eben das Gehirn. Wenn du es gewöhnt bist, die Sachen immer wieder auswendig zu lernen, wie, ich weiß nicht, Schauspieler müssen das ja vielleicht häufiger machen, dann ist man vielleicht auch besser darin. Aber ich bin da auch wirklich so eine verwöhnte Göre. Ich bin zum Beispiel, fahre immer nach Navi, sodass ich nie ohne könnte in dem Sinn, weil ich auch nie die Notwendigkeit habe, mich zu orientieren. Christoph weiß, und wir wohnen jetzt ja hier schon fast ein Dreivierteljahr, weiß schon genau, wo man hinfahren muss, um hier in der neuen Stadt und hier rechts. Und ich fahre immer nur nach Navi. Ich weiß nie, wo wir sind. Bis der sagt, guck mal, hier ist das, wo wir neulich waren. Und so, also ich folge da wie so ein Schaf einfach nur den Emotionen.
Bei Navi geht es aber, glaube ich, den meisten Menschen so. Also da fragt man sich doch heute, wie man früher überhaupt jemals nach Italien gekommen ist. Also nicht, dass es schön war, wenn Mutti und Fadi vorne versucht haben, über 17 Karten den Weg nach Italien zu finden. Aber heute ist das ja wirklich, also ich denke auch manchmal, ich mache es mittlerweile auf dem Hinweg an und auf dem Rückweg aus. Und drück mir, aber ich bin immer so ein bisschen aufgeregt und drück mir dolle die Daumen, ob ich wieder heimfinde. Und ich denke so, wow, das ist krass, dass ich wirklich denke, ich fahre jetzt auf der Autobahn nach Leipzig statt nach Berlin oder was, einfach in die falsche Richtung.
Ey, aber das kenne ich so. Manchmal denke ich auch echt, ey komm, ich bin den Weg jetzt schon 6-mal gefahren. Ich müsste den ohne Navi können. Und dann mache ich das Navi aus und genau wie du bin ich dann die ganze Fahrt so ein bisschen aufgeregt. Und denke so, jetzt keine Und wenn ich an so Kreuzung komme, bin ich nochmal extra unsicher. Und ein paar Mal habe ich mich auch schon verfahren, deswegen mache ich es jetzt einfach nicht mehr.
So, das ist der Kitzel der Neuzeit, wie wir irgendwie so Adventure in unser Life bringen. Einfach mal ohne Navi fahren, mal lass crazy sein heute.
Ey, scheiße, richtig peinlich eigentlich, ehrlich gesagt. Naja, ey, ich wollte dir noch so viel über die Naturpyramide und hier im Havelland sind super krasse Frühlingsaggressionen, aber das mache ich als Spoiler für nächste Folge.
Ja, ist super. Wobei du natürlich weißt, Spoiler nicht zu viel, behalte es lieber für dich. Es gilt hier das unausgesprochene Gesetz. Was angeteasert wurde, wird nicht mehr besprochen.
Vollkommen richtig. Wobei, ich könnte es noch schnell brechen, wenn du schaffst, in wenigen Minuten mir nochmal das von deiner Veranstaltung zu erzählen, die Zukunft des TVs.
Nee, leider nicht. Also das muss auch dann in die nächste Folge. Dann ist der nächste Dienstag doch schon voll, ist doch schön.
Ja, müssen wir gar nicht arbeiten. Lass einfach wieder aufholen. Also weil darüber, über diese Frühlingsaggression muss ich reden, denn es ist lebensgefährlich hier, Katrin, in der Natur. Man sollte meinen, es ist es nicht, aber hier könnte jederzeit gestorben werden. Und damit entlasse ich dich jetzt mit dieser Aufregung. Ja, es ist
True Crime Nature, das ist unser neues Projekt.
True Crime HVL. Oh Gott, vielleicht mache ich so einen Podcast noch, so ein True Crime Nature True Crime. Oh.
Ey, das war meine Idee. Das war meine Idee.
Ich will Prozent. Du kannst mitmachen bei dem Podcast.
Okay, cool. Cool. Also,
okay, cool, ciao.
Dann bis nächste Woche. Tschüssi.